Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Erziehung in der Endzeit fortsetzen können. Und wir haben heute ein besonderes Thema, das heißt Sabbat, den Charakter Gottes leben und erleben. Als Gott den Menschen schuf, hat er ihn natürlich geschaffen als ein Geschöpf. Durch den Sündenfall hat er sich innerlich verändert und wurde zu einem Gott. Diese falsche Natur, mit der wir alle geboren sind, muss weg und wir brauchen eine Geburt von oben. Und diese Geburt von oben bringt uns ein neues Leben, das Leben eines Kindes Gottes. Dieses neue Leben müssen wir erreichen, weil das ist Erlösung. Und was dieses neue Leben mit dem Sabbat zu tun hat, wollen wir in diesem heutigen Studium auch erkennen. Um in dieses neue Leben zu kommen, brauchen wir den Heiligen Geist, der uns dieses Leben bringt. Wir brauchen den Maßstab dieses neuen Lebens, was das Gesetz Gottes ist. Wir brauchen die Lehrbücher aus der Natur und aus der Schrift, um aus dem Alten ins neue Leben zu kommen. Und dieses Umsetzen, das Abtöten des Alten und das Einsetzen des Neuen verläuft wie eine exponentielle Kurve. Das heißt, Gott wird unter schwierigen Umständen dem Menschen helfen, damit er sich selbst erkennt, damit er ändern kann das, was zu ändern ist und in die völlige Wahrheit kommt. Weil er muss zur Vollkommenheit kommen in seinem Herzen. Ohne diese Vollkommenheit gibt es keinen Auftrag, den man ausführen soll. Nur die ganz Christi Wesen aufgenommen haben, können das letzte Werk tun. Weil um eine ganze Welt zur endgültigen Entscheidung zu bringen, muss auch ein perfektes Licht da sein. Dieses Licht darf keinen Flecken oder Runzel haben. Die Menschen müssen sich an diesem Licht zu 100% orientieren können. Deshalb muss, bevor dieses Werk geschieht, der Mensch zur Vollkommenheit kommen. Er wird dann im Feuerofen der Anfechtung dieses Licht darstellen, weil in der Finsternis, in der Anfechtung sieht man ja am besten den Charakter. In der Not, in der Krise kommt das hervor, was in einem ist. Deshalb wird dieser Charakter der Vollkommenheit, des Ebenbildes unseres Erlösers, wird in der Krise zum Vorschein kommen und wird dadurch stärker beeindrucken, wie wenn es nicht in der Krise wäre. Wenn alle Menschen sich entschieden haben, gibt es nur noch die Nacht ohne Arbeit, die sieben Plagen, das Ausharren bis ans Ende, bis unser Heiland kommt und uns nach Hause bringt in die freie Schule oben. Nun, wir haben letztes Mal gesehen, dass Jesus am Sabbat heilte und wirkte, wie in den anderen Tagen auch, das zu tun, was zur Erlösung und zur Befreiung des Menschen wichtig ist. In Johannes 5 befreit er einen 38-jährigen Mann, der unter seiner Krankheit gelitten hat. Er trifft diesen Mann etwas später im Tempel, weil er musste ja dahin gehen, um sich zu zeigen und auch Opfer bringen. Dieser Mann, diesen trifft er und er sagt ihm, geh und sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Ärgeres passiert. Das heißt, der Mann wusste, die Not seiner Krankheit kam aus seinem Herzen. Und jetzt gibt ihm Jesus den Auftrag, völlig frei zu werden von dem Irrtum seines Herzens, der ihn zwingt, die Sünde zu tun und damit dann die Krankheit als Folge kommt. So, die Juden verurteilten Jesus, weil er am Sabbat etwas tat, was sie unter dem Sabbat als etwas Da ist, was man nicht tun soll, weil sie den Sabbat nicht verstanden haben. Und ich habe die große Vermutung, oder ich sehe es mit meinen Augen, dass die heutigen Sabbathalter in derselben Situation sich befinden, wie damals die Juden. Nicht, dass die den Sabbat nicht halten, sie haben ja das Ganze nur übertragen auf den Sonntag. Da nehmen es die meisten sehr locker, wobei auch in Ländern war, wo man den Sonntag sehr streng hält, wie vergleichbar die Juden den Sabbat. Aber in beiden Fällen hat man nicht verstanden, worum es geht. Das ist natürlich für die, die den Sonntag als Sabbat halten, genauso ein Problem wie für die, die den Sabbat, den siebten Tag als Sabbat halten. So, wer ist mehr betrogen? Die Juden, die das Licht hatten, waren die, von denen Gott mehr erwartet und verlangt, wie von denen, die das wenigere Licht haben. Die Juden verurteilten Christus, weil sie weder den Vater kannten, noch den Sohn, noch das Gesetz. Weil wenn man das Gesetz nicht kennt, kann man Gott nicht kennen. Man kann seinen Charakter nicht sehen. Und wenn ich heute die Sabbathalter betrachte, weil ich bin ja selbst einer und komme aus einer Gemeinde, die den Sabbat hält, das heißt den Samstag hält. Und wenn ich so mich betrachte und wenn ich meine Kindheit und Aufbringen und alles sehe, dann haben wir das genauso mit einer Unverständnis, mit einer Unkenntnis Gottes getan, wie es heute geschieht. Weil wenn man das Gesetz nicht kennt, wenn man den Geist des Gesetzes nicht kennt, wenn man nicht unterscheiden kann zwischen dem, was der Tag ausmacht und dem, was er bedeutet, damit hat man ein großes Problem. So, wir müssen etwas näher uns an der Sache befassen. Jesus erklärt hier das Gesetz. Der Sohn kann nichts von sich selber tun, aber er tut etwas am Sabbat, was für die Juden damals gedacht war, es nicht erlaubt sei, am Sabbat zu tun. Dabei war es genau die Erfüllung des Sabbats. Denn das, was der Vater tut, sagt er, tut der Sohn gleichfalls. Das ist das Gesetz. Die Propheten, alles zusammen. Der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, dass ihr euch verwundern werdet. So gehen wir ein bisschen in die Geschichte des Sabbats. Wo kommt er her? Gott hat durch Christus diese Welt geschaffen. Vor der Schöpfung war alles ein Tohuwabohu. Es war finster und dunkel. Und Gott schuf durch seinen Sohn. Christus sprach und es stand da. Der erste Tag wurde das Licht gemacht und eingeteilt in 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht. Der Tag 2 wurde der Himmel und die Erde voneinander getrennt. Am Tag 3 wurde das Wasser und das Meer von der Erde getrennt. Es wurden die Pflanzen geschaffen. Am Tag 4 wurde die Sonne, der Mond und die Sterne, unser Sonnensystem gemacht. Am Tag 5 wurden die Meerestiere, die entstanden nicht von sich aus, sondern sie kamen auf Befehl Gottes in die Existenz, so wie auch die Vögel. Und am Tag 6 schafft Gott die Landtiere, den Menschen mit seiner Frau. Und am Tag 7 schafft Gott nichts. Das heißt, er ruht an diesem Tag. Er nennt ihn Sabbat, weil er der siebte Tag ist. Und er tut diesen Tag feiern als ein Siegel der Schöpfung. Das heißt, dieser Tag wird zu einem Versiegelungsakt, wenn man so will, einer perfekten Schöpfung. Gott ruhte von der schöpferischen Tätigkeit, nicht von der Erhaltungstätigkeit. Und das müssen wir unterscheiden. Es gibt zwei Tätigkeiten Gottes. Die schöpferische, wo er was Neues macht, und die andere, wo er das, was er gemacht hat, ständig unterhalten muss. Und am Sabbat musste er das, was er geschaffen hat, genauso ständig unterhalten wie an den anderen Tagen auch. Deshalb sagt Jesus, ich wirke und mein Vater wirkt auch. Aber um welches Wirken ging es in Jesu Leben? Schauen wir uns das an. Wir gehen in die 10 Gebote. Ich gehe nicht in alle rein, wir gehen nur in das 4. Gebot. Weil es ist ein besonderes Gebot. Es sticht heraus unter allen anderen mit einem Charakter, der ein Symbolcharakter ist. Schauen wir uns an. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge tun. In Luther steht beschicken, das ist ein altes, schönes Deutsch. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Hier ist der Anspruch, wessen Tag ist es? Es ist Gottes Tag. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. So, dieses ist jetzt etwas Neues im ganzen Gesetz. Es hat einen Symbolcharakter, deshalb ist es ein Siegel. Es ist nicht nur der Buchstabe, der dort zählt, sondern weil dieser Tag einen Symbol gab. Er stellt etwas dar. Er sagt, das ist mein Eigentum. Er ist ein äußeres Zeichen, ja, weil man tut an diesem Tag was anderes, was man sonst tut. Hier in diesem Gebot sagt Gott, ich bin der Schöpfer und der Eigentümer des Ganzen. Dadurch ist es ein Siegel. Man tut ein Siegel auf etwas, was einem gehört. Man tut ein Siegel auf etwas, was vollkommen ist. Man tut ein Siegel auf etwas, was abgeschlossen ist. Und jetzt gibt Gott dem Menschen dieses Siegel, diesen symbolhaften Tag, der ja auch ein reeller Tag ist, aber auch gleichzeitig ein Symbol darstellt. Und jetzt muss man sehen, man kann also theoretisch, nicht nur theoretisch, auch praktisch, den Tag an sich nach dem Buchstaben halten. Paulus sagte, ich bin perfekt gewesen nach dem Buchstaben des Gesetzes. Aber den Geist des Gesetzes hat er nicht erkannt und war damit ein Gesetzesbrecher. Das heißt, die Juden haben sich nach dem Buchstaben genommen, ohne den Sinn des Charakters des Gebotes zu verstehen. Und ein Symbol besteht immer aus diesen zwei Teilen. Aus dem, was es darstellt, das heißt, ich muss wissen, was es damit gemeint ist, und der Ausübung des Zeichens oder des Symbols. Ich würde sie hier gleichsetzen. Ja, das heißt, der Sabbat ist reell, aber wenn ich ihn nur halte nach dem Buchstaben, bringt er mir nichts, wenn ich nicht verstehe, was damit gemeint ist. Und das ist der Punkt, den wir verstehen müssen. Juden haben es getrennt. Sie haben nicht verstanden den Sinn dieses Tages, also haben sie ihn gehalten nach dem Buchstaben. Und das war ihnen ein Verhängnis, weil es hat ihnen nichts genutzt. Als die Juden aus Israel, aus Ägypten ausgezogen sind, hat Gott ihnen noch, bevor er ihnen das Gesetz vom Berg Sinai gesagt hat, das ist ja diese zwei Tafeln, da hat er ihnen das Manna gegeben. Und das Manna fiel an 6 Tagen, am 7. Tag fiel kein Manna. Das Manna konnte man nur so viel sammeln, wie für den Tag notwendig. Wenn man mehr sammelte, ging es über Nacht kaputt. Am Freitag jedoch sollte jeder die doppelte Menge sammeln, weil Freitag ging es auf den Samstag, auf den Sabbat, das Essen nicht kaputt, sodass sie es essen konnten am nächsten Tag und nicht hinausgehen mussten, um zu sammeln. Nun, hier offenbart uns Gott, was ist das, was am Sabbat richtig ist und was nicht ist. So am Sabbat sammelt man nicht etwas. Aber am Sabbat muss man dennoch essen. Das heißt, das Sammeln ist auf die 6 Tage reduziert und am Sabbat muss man das nicht tun. Man muss nicht sammeln, man muss sich nicht kümmern um seine Bedürfnisse, weil es ist schon vorgesorgt. Aber man isst am Sabbat genauso, wie man all den anderen Tagen auch isst. Es sind also 2 Arten von Werken. Sammeln und erhalten. Sammeln tut man am Sabbat nicht, aber erhalten tut man. Jetzt hat Gott aber durch den Auszug aus Ägypten den Sabbat auch eine andere Bedeutung gegeben, wie nur ein Symbol der Schöpfung oder des Schöpfers, des Erinnerns, dass man vom Schöpfer abhängig ist. Nämlich der Befreiung. Wenn man das Gesetz in Deuteronomium liest, also im 5. Buch Mose, ich glaube, es ist Kapitel 5 oder 7, dann erkennt man dort, dass die Begründung für den Sabbat ist, dass man Knecht war in Ägypten und jetzt ist der Sabbat ein Tag der Befreiung. Deshalb hat Jesus, wenn immer die Menschen ihn angegriffen haben über den Sabbat, ihnen deutlich gemacht, ihr lasst doch auch los euren Ochsen am Sabbat und führt ihn zur Tränke und gebt ihm Futter. Das heißt, ihr geht nicht mit der Sense und holt kein Gras, aber ihr bindet ihn doch los, damit er essen kann und damit er trinken kann. Und sollte er sich verletzen, sollte er reinfallen in den Brunnen oder so, dann lasst ihr ihn nicht dort, bis die Sonne untergeht, sondern ihr geht und rettet das Tier aus der Not, in die es hineingefallen ist. So, die Bilder sind unmissverständlich. Der Sabbat ist ein Tag der Befreiung. Nach dem Sündenfall wird er nicht nur zum Zeichen der Schöpfung und zum Siegel einer perfekten Schöpfung, sondern er wird nach dem Sündenfall zum Siegel einer perfekten Erlösung. So schauen wir uns ein paar dieser Zeichen an, die alle anders sind, aber dasselbe bedeuten. Schauen wir uns das Opfer an. Das ist der Heiligtumsdienst. Wir haben hier das Opfer des Lamm. Das ist ein Symbol. Aber man musste das Lamm schlachten, man musste die Dinge genauso tun, wie sie verordnet war. Aber verstand man nicht den Sinn, hat das Schlachten des Lammes, auch wenn man es nach völliger Richtschnur getan hat, nichts gebracht. Und das hat das Volk nicht verstanden. Der Kain hat es nicht verstanden. Der Abel hat es verstanden. Es waren wenige entlang der Geschichte, die den Dienst des Opfers verstanden haben. Ganz einfach, der Sinn ist, der Mensch braucht ein neues Leben. Aber um ein neues Leben zu bekommen, muss das Alte vorher sterben. So, das ist im Symbol drin. Das soll das Ganze um den Heiligtumsdienst bedeuten. Das heißt, der Mensch ist geboren in einem toten Leben. Er denkt, er ist jemand, der er nicht ist. Das muss zuerst erkannt und gekreuzigt werden und dann bekomme ich ein neues Leben, dieses neue Leben des Lammes, das völlig sündlos war, wird zu meinem Leben, das fehlerlos war, wird zu meinem Leben, das Leben Jesu wird zu meinem Leben, aber es geht nur durch den Tod. Deshalb muss ich sterben, um das neue Leben zu haben. Ein einfaches Zeichen, ein einfaches Symbol. Es musste ausgeübt werden, aber ohne Verständnis des Sinnes war das sinnlos. Und so haben es die meisten Juden getan. Beschneidung. Man musste das Herz beschneiden, nicht die Vorhaut beim Mann. Die Vorhaut der Beschneidung war nur ein Bild der Beschneidung des Herzens. Was sagt es denn etwas anderes, außer der Mensch braucht ein neues Leben? Das Alte muss vorher sterben. Die Lüge, mit der wir geboren sind, das Leben, in das wir gekommen sind, ist ein totes. Es muss durch den Tod weggenommen werden und wir brauchen ein neues, mit einer neuen Identität, mit der Wahrheit, ein Kind Gottes, ein Geschöpf Gottes. Hat man verstanden, die Beschneidung? Die es wir bis heute tun, haben sie verstanden, dass die Beschneidung, wenn man sie jetzt nur ausführt, körperlich, bringt sie was oder bringt sie nichts? Und die Bibel macht ganz deutlich, sie bringt gar nichts. Wenn ich das Bild nicht verstehe, dann ob ich beschnitten bin oder nicht, zählt nicht. Das Kreuz. Warum musste Jesus sterben? Weil der Mensch braucht ein neues Leben. Er ist das Opferlamm. Man kann diesen Austausch nur am Kreuz leben. Er stirbt und gibt uns ein neues Leben und wir sterben und kommen durch seinen Tod in ein neues Leben durch den Glauben. Er kreuzigt die Lüge ans Kreuz und aufersteht in dem neuen Leben, das er jedem von uns zur Verfügung stellt. Hat die Christenheit verstanden, was das Kreuz bedeutet? Es sieht ganz so aus, dass es nicht hat. Die Taufe. Johannes bringt die Taufe und führt sie ein. Was bedeutet sie? Nun, sie bedeutet, der Mensch braucht ein neues Leben. Das Alte muss vorher sterben. Der Mensch mit diesem alten Leben kommt in dieses Becken oder in den Fluss und wird eingetaucht. Er stirbt und aufersteht aus dem Grab als ein neues Wesen. Die Taufe muss so durchgeführt werden. Aber das Durchführen der Taufe ohne das Verständnis des Sinnes davon ist sinnlos. So, ich hoffe, dass wir das verstanden haben. Zeichen, Symbole. Und wenn ihr jetzt aufmerksam wart, dann habt ihr gesehen, dass alle Symbole der Erlösung immer dasselbe sagen. Gott hat eine Menge von Bildern gebracht, damit wir das verstehen. Nun, der Sabbat der Schöpfung, und es gibt nur einen Sabbat, ist der siebte Tag der Woche, und der hat sich nicht verändert über die Zeit, ist ein Siegel, das Gott vollkommen geschaffen hat. Es gibt eine Bedeutung des Sabbats nach dem Sündenfall. Jesus hat gesagt, ich bin der Herr des Sabbats. Und damit wird der Sabbat nach dem Sündenfall ein Siegel einer vollkommenen Erlösung. Wenn der Mensch die Vollkommenheit erreicht hat, wird er, wenn man so will, mit dem Sabbat versiegelt. Deshalb werden die 144.000 versiegelt. Nicht mit einem sichtbaren Siegel, sondern mit einem unsichtbaren. Aber was sichtbar sein wird, wird, dass sie den siebten Tag der Woche als ihren Sabbat haben. Aber nicht nach dem Buchstaben. Sie werden verstanden haben den Sinn. Und damit sind beides Ausübung des Sabbathaltens und der Sinn, der ja fürs ganze Woche zählt, nicht nur für den Sabbat, erfüllt. Jetzt gibt es, und wir haben das gesehen in der Offenbarung, das Tier, das hat über die Jahrhunderte diesen Sabbat genommen und ausgetauscht in den Sonntag. Wer will, kann sich das studieren und sehen. Man hat den ersten Tag der Woche genommen, weil der war der Feiertag der Heiden, um so Heidentum und Christentum zusammenzubringen. Und das ist dem damaligen Kaiser Konstantin gelungen und über die Jahre dann das Papsttum hat gesagt, aufgrund der Autorität, dass der Stellvertreter Christi ist, ändern sie den Sabbat in den Sonntag. So, der Sonntag wird, weil er ja auch wieder ein Bild ist, er ist ein Bild der menschlichen Gesetze. Und wir sind in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte, kommen wir in eine Schere zwischen den menschlichen Gesetzen und den göttlichen Gesetzen. Das heißt, es gibt entweder das Halten des göttlichen Gesetzes oder des menschlichen Gesetzes. Unter diese Gesetze fallen natürlich viele Dinge, nicht nur das Symbol. Aber von dem, was wir wissen aus der Heiligen Schrift und von den Schriften von Ellen White, wissen wir, dass es eine Auseinandersetzung geben wird am Ende der Zeit zwischen den zwei Mächten, zwischen dem Tier und dem Nachfolgen des Lammes. Und wir können lesen in Offenbarung 15, und dort sind beschrieben die Menschen, ab Vers 5. Danach sah ich und siehe, da ward aufgetan der Tempel, die Hütte des Zeugnisses im Himmel, und gingen aus dem Tempel die sieben Engel, die sieben Plagen hatten, angetan mit reiner heller Leinwand und umgürtet ihre Brüste mit güldenen Gürteln. Und eines der vier Tiere gab den sieben Engeln sieben güldene Schalen voll Zorns Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und an sich wollte ich die Texte da vorlesen. Ab Vers 2, und ich sah, als ein gläsern Meer mit Feuer gemengt, und die den Sieg behalten hatten, an dem Tier, an seinem Bilde und an seinem Mahlzeichen und seines Namens Zahl, die Stunden an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes und sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprachen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiden. So, das heißt, wir sehen am Ende schon im Voraus am gläsernen Meer eine Schar von Menschen, die aus dieser Zeit kommen, aus der Endzeit. Sie sind die, die den Sieg behalten haben. Und im Vers Kapitel 14 sagt man ihre Zahl, sie sind 144.000. Diese kommen hervor, weil sie haben sich dem Druck des menschlichen Gesetzes nicht unterstellt. So, deshalb wird am Ende der Zeit der letzte Akt sozusagen, ich werde es gleich zeigen, wird sein, dass man das Zeichen der Menschengesetze, der Sonntag, und das Zeichen des Gottesgesetzes, des Sabbat, nebeneinander stellen wird. Es ist das letzte Zeichen. Aber bevor wir die zwei vergleichen, wissen wir, dass der Sonntag das Siegel ist, dann, wenn es zur letzten Entscheidung kommt, eines vollkommen verlorenen Menschen. Weil wenn die letzte Entscheidung zwischen Gottgehorsam und Menschengehorsam unter dem Bilde dieser zwei Tage zustande kommt, dann gibt es ein Mahlzeichen. Und dieses Mahlzeichen beweist, dass derjenige versiegelt ist für die Ewigkeit, er ist für immer verloren. Das heißt, das Mahlzeichen des Tieres, es ist ein Zeichen an Hand oder Stirn, und es wird geprägt sein vom Gehorsam den Menschen gegenüber, wo der Sonntag sozusagen das Schild darüber ist. Vielleicht werde ich eines Tages das ausführlicher erklären, aber jetzt nur aufgrund der Zeit so viel. Die Menschen, bei der letzten Entscheidung des Menschen, geht es um Sabbat oder Sonntag. Das eine ist ein Siegel eines vollkommen befreiten Menschen. Er ist völlig in der Wahrheit. Er hat das Leben Jesu völlig aufgenommen. Er bekommt das Siegel Steht hier in Kapitel 14, Vers 1, und ich sah das Lamm stehen auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihre Stirn. Und er hörte eine Stimme wie Hafenklang und so weiter. Und er sagt, diese sind's, die sich nicht mit Weibern befleckt haben, das ist eine geistige Erklärung, die sind Jungfrauen und folgen dem Lamm nach, wohin es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen, Gott und dem Lamm. Und in ihrem Munde ist kein Falsch gefunden, denn sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes. So, das heißt, sie sind perfekt. Sie sind noch auf der Erde. Hier sind sie natürlich schon im Bild auf dem Berg Zion stehend, aber in der letzten Auseinandersetzung sind sie hier auf der Erde. Und sie werden durch ihr Wesen das Wesen Gottes der ganzen Welt darstellen. Das ist der Siegel. Deshalb werden sie versiegelt mit dem Siegel Gottes an ihren Stirnen. Sie tragen den Charakter Gottes. Sie sind unsträflich. Sie sind vollkommen. Die anderen Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen, sind für immer verloren, weil es gibt kein Zurück mehr. Wer im Angesicht des völligen Lichtes der Erlösung dennoch bleiben möchte in dem alten Leben, der wird dann mit dem letzten Akt versiegelt und es gibt kein Zurück mehr. Das heißt ein Siegel. Wenn die 144.000 versiegelt sind, dann sind sie fertig. Sie sind vollkommen befreite Menschen. Wenn die anderen Menschen das Mahlzeichen an Hand oder Stirn annehmen, beweisen sie, dass sie vollkommen verlorene Menschen sind. Das sind die zwei Seiten. Dann gibt es aber unter denen, die die Prophetie haben, eine große Not. Sie denken, die letzte Entscheidung ist ausschlaggebend. Ich möchte aber sehr deutlich warnen, die letzte Entscheidung wird nur die Summe der vielen Entscheidungen davor sein. Wenn es zu dem Punkt kommt, zu dem letzten Punkt, der quasi die Guten, das heißt die Göttlichen, die Gott gehorchen und die nicht Gott gehorchen, kommt, wenn es zum letzten Punkt kommt, ist dieser letzte Punkt nur eine äußerliche Bescheinigung, wenn man so will, der Summe der vielen Entscheidungen davor. Wir sind jetzt in einer Etappe der Vorentscheidungen. Aber jede Vorentscheidung führt entweder zum Menschengehorsam oder zum Gottgehorsam. Deshalb, seitdem wir in der Krise sind, gibt es immer deutlicher, nur zwei Wege. Gehorche ich dem ich nicht nachvollziehen kann? Muss ich nach den Dingen gehen, die gegen das Gesetz Gottes sind? Nun, sie scheinen ja gar nicht so böse zu sein. Aber sie sind dennoch gegen Gottes Gesetz. Und die Leute gehen schnurstracks geradeaus. Sie denken, sie sind sicher. Dann kommt das Nächste mit der Körperverletzung, sage ich mal, mit der Impfung. Und dann kommt das Nächste und das Nächste. Und am Ende wird die endgültige Trennung durch das letzte Bild kommen, was ja nur noch ein Bild darstellt. Das Siegel beweist nur, auf welcher Seite ich stehe. Deshalb, manche von uns Adventisten warten auf das letzte Zeichen oder an das letzte Trennungsmerkmal. Aber dieses letzte Trennungsmerkmal wird nur eine Bestätigung sein des Merkmals, dass wir ein Leben lang oder in dieser letzten Krise uns auf diese oder auf die andere Seite getan haben. Wenn die Entscheidung kommt, dass die letzte Wahl des Menschen sein wird, dann ist es nur eine Bestätigung. Dann kann keiner mehr umkehren. Lasst uns das uns klar und deutlich werden. Sabbat ist ein Wandel mit Gott. Der Tag und das Bild, das Symbol, wird nur zum Hervorschein treten an dessen, was schon immer in unserem Herzen war. Das heißt, das, was da ist, ist Gott da? Sind wir Gottes Eigentum? Dann werden wir auch bei der letzten Entscheidung gerade stehen. Sind wir aber nicht Gottes Eigentum und haben Schritt für Schritt Kompromisse gemacht, dann wird auch der letzte Akt ein falscher sein. Lasst uns deshalb studieren das Gesetz. Lasst uns deshalb verstehen den Punkt der Auseinandersetzung. Es gibt nur einen: Gottgehorsam oder Menschengehorsam. Das hier muss immer Menschen gehorchen, muss von Menschen was wollen, muss Menschen glauben. Das hier glaubt und vertraut nur Gott. Das ist der Unterschied. Das war der Unterschied seit Kain und Abel und das wird der Unterschied sein bis in den letzten Tagen in dieser Weltgeschichte. Und wir werden ja, wir gehen mit schnellen Schritten auf diese letzte Entscheidung zu, die ja uns nur noch bestätigt. Deshalb wachsam sein, prüfen, lebe ich im Menschenvertrauen oder lebe ich im Gottvertrauen? Möge Gott uns helfen, heute uns vorzubereiten, das neue Leben aus Christus leben, damit dann, wenn jetzt Schritt für Schritt eine Entscheidung nach der anderen fällen muss, entweder Gott gehorchen oder den Menschen gehorchen, dass wir keinen Kompromiss aufmachen, dass wir uns nicht plötzlich gefangen sehen, dass das Mahlzeichen des Tieres angenommen wurde und man für immer verloren ist. Schrecklich. Schrecklich muss das Bewusstsein dessen sein, der heute denkt, er dient Gott und dann das Mahlzeichen des Tieres annimmt und in den sieben Plagen aufwacht und erkennt, er hat sich geirrt und irren lassen. Aber wird keine Entschuldigung und kein Zurück haben, weil er hat im Angesicht des vollen Lichtes, der vollen Offenbarung des Lebens, des Wesens Gottes, sich dennoch entschieden, auf der Seite des Bösen zu sein. Menschen gehorchen. Niemand kann ihm jetzt mehr helfen. Mögen wir den Ernst der Stunde erkennen und unser Herz heute wissen, wem wir dienen. Amen.